Frühlingsanfang ist am 20. März, so steht es im Kalender. Doch für Blumen und Bäume gibt es keinen festen Termin. Wann das erste Schneeglöckchen blüht und wann der Kirschbaum, das variiert von Jahr zu Jahr. Und Anja Engels vom Deutschen Wetterdienst notiert das jeweils auf den Tag genau.
Ab März, April, Mai, da hat man eine richtige Raschaue. Da laufen sie rum, da sind sie manchmal täglich unterwegs. Manchmal blüht das Schneeglöckchen morgens noch nicht, dann scheint die Sonne und abends oder nachmittags ist es dann aufgeblüht.
Beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach ist Anja Engels für die Phänologie zuständig. Bei der Phänologie geht es darum, wann bestimmte Naturphänomene im Laufe des Jahres auftreten. Anja Engels beobachtet zum Beispiel, wann bestimmte Pflanzen blühen. In manchen Jahren ist das früher, in anderen später.
Wenn eine milde Phase war, im Januar, Februar und dann kommt nochmal ein Wintereinbruch, dann verzögert sich natürlich wieder alles. Dann stockt alles und dann ist auf einmal alles 4 Wochen später. Also die Frühjahrsblüher, jetzt die Forsythie blüht später. Ja, Kornelkirsche, was da so ist, die typischen Frühjahrsblüher.
Solche Verspätungen werden dann oft schnell wieder ausgeglichen.
Ja, die Pflanzen lauern ja dann förmlich, wenn es lange kalt ist und dann kommt die Wärme und dann explodiert alles, dann kommt alles auf einen Schlag. Dann rennen sie jeden Tag rum und gucken nach irgendwelchen Phasen, die zu beobachten sind. Geht dann alles Schlag auf Schlag.
Doch warum will man das alles ganz genau wissen? Ist doch klar, dass es vom Wetter abhängt, wann das Schneeglöckchen aufblüht und wann der Kirschbaum. Über die Jahre und Jahrzehnte lässt sich aber zum Beispiel beobachten, wie die Natur auf den Klimawandel reagiert. Wichtig auch für die Landwirtschaft. Dabei hat der Deutsche Wetterdienst ganz Deutschland im Blick. Er braucht deshalb auch viele ehrenamtliche Beobachterinnen und Beobachter. Ute Schmidt ist eine davon. Sie wohnt in Waake, einem kleinen Ort bei Göttingen. Um die Phänologie kümmert sie sich dort seit 1986.
Da habe ich angefangen, weil in der Gemeinde das auslag. Die suchten einen neuen Mitarbeiter, weil die alte Dame irgendwie zu krank war, die das hier vorher gemacht hatte. Der Bürgermeister wusste, dass ich so in Feld und Flur immer rumschweife, hat er mich gefragt und dann habe ich gesagt, spontan ja. Ich war ja damals noch berufstätig, ich wusste gar nicht, was auf mich zukam. Aber dann habe ich mich da reingearbeitet, das hat natürlich lange gedauert. Das ist gar nicht so einfach, aber es hat mir immer Spaß gemacht.
Wer phänologische Beobachtungen machen will, muss die fraglichen Pflanzen erst einmal finden. Die Liste des Deutschen Wetterdienstes ist ganz schön lang. Doch zum Glück findet sich manches schon direkt vor der Haustür im Garten.
Schneeglöckchen und die Forsythie mache ich im Nachbargarten. Die Stachelbeere mache ich im Garten, die Löwenzahn nicht. Die Esche habe ich in der Nachbarschaft. Die Lärche habe ich auch in der Nachbarschaft. Und die Fichte ist nicht weit weg. Die Johannisbeere ist nicht weit weg. Der schwarze Holunder ist hier auch. Und die Süßkirsche auch, die Sommerlinde auch.
Und wenn die Sommerlinde blüht, dann hat der Hochsommer angefangen. Jedenfalls nach dem phänologischen Kalender. Der ist ein bisschen anders als ein normaler Kalender. Wie er zustande kommt, erklärt Anja Engels.
Der Vorfrühling fängt an mit Beginn Haselblüte, der Erstfrühling Beginn Forsythienblüte und der Vollfrühling mit Beginn der Apfelblüte. Dieses als Beispiel. Wir haben insgesamt 10 Jahreszeiten und jede Jahreszeit ist an einer Pflanzenphase aufgehängt.
Je nach Gegend und Wetter fängt sie mal früher an, mal später. Der phänologische Frühsommer beginnt jeweils, wenn die weißen Blütendolden des schwarzen Holunders aufblühen. Im Durchschnitt ist das in Deutschland Ende Mai. In besonders warmen Regionen von Südhessen blüht der Holunder aber oft schon Anfang Mai. Und im Jahr 2014 hat er dort sogar schon Ende April geblüht. Der Herbst beginnt dann, wenn die Rosskastanien reif sind. In Waake schmücken die Kastanienbäume einen alten Gutshof. Und weil Ute Schmidt gerade nicht so gut zu Fuß ist, führt mich ihr Mann dorthin. Wolfgang Schmidt ist emeritierter Professor für Forstbotanik an der Universität Göttingen. Also besonders fachkundig, wenn es um Bäume geht.
Das sind die Kastanien, die Rosskastanien. Hier gibt es eigentlich so eine Parkbegrenzung, die von Rosskastanien geprägt war und die bis vor 10 Jahren auch alle sehr gesund waren. Und da gab es die vierte Kastanie, das war sozusagen unsere Standardkastanie. Bei dieser Kastanie hatten wir dann immer den Blattaustrieb, die Blüte, dann die herbstliche Verfärbung und dann, was für die Kinder natürlich sehr wichtig ist, wann fallen die ersten Kastanien hier und dann auch noch den herbstlichen Blattfall.
Der beginnt mittlerweile schon recht früh. Schuld daran ist die Kastanienminiermotte. Kastanienblätter, in denen diese kleinen Motten heranwachsen, werden schon im Sommer braun. Nun aber wieder zurück in den Frühling, genauer gesagt in den Vorfrühling. Dann weht der Wind durch die Haselsträucher und nimmt gelbe Schwaden von Blütenstaub mit.
Hier vorne haben wir jetzt Haselsträucher, sozusagen die erste Stäubung. Das ist meistens das Erste, was im Jahr überhaupt notiert wird. Das ist also Beginn der Haselsträubung. Und im letzten Jahr weiß ich es nicht mehr ganz genau, aber wir hatten ja einen ungewöhnlich milden Winter. Und ich glaube, es begann schon um Weihnachten herum, das Stäuben. Also normalerweise ist das bei normalen Winter im Januar, Februar der Fall, wenn es dann so eine Tauperiode gibt.
Wer nochmal nachschaut, merkt allerdings, auch im Winter 2014 begann die Haselblüte in Waake erst Mitte Januar. Obwohl dieser Winter wirklich nicht kalt war. Manchmal blühen Haselsträucher aber tatsächlich schon im Dezember. Dann fängt der phänologische Vorfrühling schon vor Neujahr an. Dieses Jahr haben die Haselsträucher in Waake eher spät geblüht, erst Mitte Februar. Bis in die 1980er Jahre war so ein Blühtermin ganz normal. Die Haselblüte begann fast immer erst im Februar oder März. Selbst im Rheingau, in Hessen eine der wärmsten Regionen. Doch mit dem Klima hat sich auch das geändert. Mittlerweile beginnt die Haselblüte im Rheingau meistens im Januar. Dieses Jahr war es der 13. Januar.
Man muss also nach den Kätzchen, wie man so sagt, oder Schwänzchen, sagen sie hier auch manchmal so auf dem Dorf, schauen. Die sind weit entfernt von den weiblichen Blüten, die dann später die bekannten Haselnüsse geben. Also die sind sehr unscheinbar eigentlich, die weiblichen Blüten mit den kleinen, pusseligen, roten Narben.
Die dann Blütenstaub auffangen. Wenn die weiblichen Haselblüten bestäubt wurden, wachsen Haselnüsse heran. Doch der meiste Pollen landet anderswo. Vom Wind verweht, auch in Augen und Nasen. Pech, wenn man darauf allergisch reagiert. Wer so geplagt ist, kann sich allerdings übers Internet vorwarnen lassen. Der Deutsche Wetterdienst bietet täglich Pollenvorhersagen. Nicht nur während der Haselblüte. Andere Pflanzen, die oft eine Pollenallergie auslösen, werden ebenso erfasst. Wolfgang Schmidt steuert auf einen Baum zu, der durch eine weiße Rinde auffällt.
Das ist hier die Birke. Bei der Birke gibt es eben Sofortmeldungen. Das heißt, da müssen wir im Frühjahr darauf achten, wenn die Bestäubung einsetzt, weil das also für die Pollenvorhersage von großer Bedeutung ist. Also da ist nicht nur dieser Baum gemeint, sondern da schauen wir, welche Birke hier im Bereich von Waake als erste anfängt zu stäuben.
Wenn die Birkenkätzchen ihren Blütenstaub ausgestreut haben, beginnen die Gräser zu blühen. Dann das Getreide, das ja auch zu den Gräsern zählt. Für viele Pollenallergiker eine besonders schlimme Zeit. Wann die Blütezeit einer Pflanze genau beginnt und wie lange sie andauert, das hängt vom Wetter ab. Manchmal geht alles ganz schnell, hat Ute Schmidt beobachtet.
Oder auch ganz langsam. Dann denkt man, der Roggen hat ausgeblüht und dann sieht man trotzdem noch ein paar Staubgefäße, die Staub abgeben. Das ist ein paar Mal schon passiert.
Ein Großteil der phänologischen Beobachtungen widmet sich der Landwirtschaft. Was da beobachtet wird, ist regional unterschiedlich. Weinreben wachsen eben weder im Norden von Hessen noch in Niedersachsen.
Oh nee, ich habe hier vorm Haus den blauen Portugieser, der wird reif. Richtig süß, muss ich sagen. An der Hauswand.
Da ist es ja auch besonders warm. Für Weinanbau in größerem Stil ist das Klima im südlichen Niedersachsen zu rau, zurzeit jedenfalls noch. Raps, Rüben und Kartoffeln gedeihen hier jedoch ebenso wie verschiedene Arten von Getreide.
Aber es fällt auf, dass die landwirtschaftliche Fläche sich vereinheitlicht. Also hier wird ganz viel Weizen angebaut, 2-3 Felder Gerste, vielleicht ein Feld Roggen und kaum Hafer. Also je nachdem, ob der Ökobauer mal Lust auf Hafer hat oder noch eine Restfläche hat, sät er Hafer, aber es ist schwierig. Zuckerrüben, die wurden hier früher auch mal angebaut, aber die werden einfach nicht mehr angebaut.
Das Sortiment ist also kleiner geworden. Anderswo sind die Felder aber noch viel eintöniger. Oft wächst kaum noch was anderes als Mais oder Weizen. Zum Glück wird im Beobachtungsgebiet von Ute Schmidt biologischer Landbau betrieben. Da muss es auf den Feldern möglichst viel Abwechslung geben. So lassen sich gefräßige Insekten und Pilzkrankheiten in Schach halten, ganz ohne chemische Bekämpfungsmittel. Beim Getreide werden jeweils mehrere Entwicklungsphasen notiert. Von den ersten grünen Blättchen bis zu den reifen Ähren.
2, 3, 4, 5, 6 Phasen, die wir haben müssen, die wir als Datum melden müssen.
Das ist dann zum Beispiel eine Grundlage für Ertragsprognosen. Wann die Ernte beginnen kann, lässt sich ebenfalls recht genau abschätzen. Die phänologischen Beobachtungen ergänzen dabei die Wettervorhersagen. Und noch etwas ist wichtig für die Landwirtschaft. Bestimmte Entwicklungsphasen der Feldfrüchte sind besonders anfällig für bestimmte Schädlinge. Anja Engels.
Das ist praktisch die Aussage, wenn diese Phase eingetreten ist, dann kann jetzt meinetwegen der Rapserdfloh oder die Phytophthora auftreten. Die Kartoffelfäule zum Beispiel, diese Kraut- und Knollenfäule.
Dann sollte der Landwirt besonders gründlich nachschauen. Wann es an der Zeit ist für solche Kontrollgänge, hängt auch vom jeweiligen Naturraum ab. In der Wetterau entwickeln sich die Pflanzen zum Beispiel viel schneller als im hohen Taunus.
Also Deutschland ist in Naturräume eingeteilt. Davon gibt es etwa 500 Stück. Und da wird angestrebt 3 Beobachter pro Naturraum. Das ist der Wunschgedanke. Das wären aber 1500 und wir haben halt 1200. Also es ist schwierig. Ich bin froh, wenn ich die Zahl halten kann.
Wo der Deutsche Wetterdienst gerade neue Beobachter sucht, das lässt sich im Internet nachsehen. Phänologie, das ist etwas für Menschen, die oft und gerne rausgehen in die Natur. Alles andere lässt sich lernen.
Die meisten Leute haben Pflanzenkenntnis, ansonsten haben wir eine gute Beobachteranleitung, eine sehr gute. Da ist alles bebildert und beschrieben, die ganzen Phasen. Damit kommen die Leute in der Regel auch zurecht. Gärtner, Förster, Landwirte, Biologen haben wir dabei, Lehrer sind dabei. Oder die halt einen Hund haben, genau, und die jeden Tag raus müssen zum Spazierengehen.
Zu Fuß oder mit dem Fahrrad sind die Wege gut zu schaffen.
Also 2,5 Kilometer in jede Richtung, maximal 5 Kilometer vom Beobachterstandort sollte beobachtet werden.
Das Gebiet ist überschaubar, aber es gibt trotzdem viel zu sehen. Als phänologischer Beobachter gewöhnt man sich nämlich daran, genauer hinzuschauen.
Man sieht das schon aus dem Augenwinkel. Ah ja, da blüht die Kornelkirsche. Oder das Schneeglöckchen fängt an. Oder die Ähren fangen an zu schieben. Das sieht man dann alles so im Vorbeigehen.
Und noch viel mehr. Natürlich auch vieles, was nicht auf der Liste steht. Das Veilchen am Wegrand zum Beispiel. Oder den Zaunkönig in der Hecke. Beim Deutschen Wetterdienst sind zwar keine Tiere im Beobachtungsprogramm, aber es gibt eine Kooperation mit den Kollegen in Österreich.
Mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, das ist in Wien.
Und wer sich an dem Programm der Österreicher beteiligen will, der notiert zum Beispiel, wann im Frühjahr die ersten Honigbienen herumfliegen. Ganz früh im Jahr gilt es aber auch, nach Schmetterlingen Ausschau zu halten.
Zu den ersten, die da mit rauskommen, gehören zum Beispiel die kleinen Füchse. Das sind wie überhaupt die ganzen sehr frühen Frühlingsflieger, Tagfalter, die irgendwo überwintert haben, in Höhlen, natürlichen Höhlen, in Kellern, wo sie dann, wenn sie eingesperrt werden, auch kaputt gehen, weil es da zu warm ist. Die überwintern zum Teil auch völlig im Freien. Der Zitronenfalter zum Beispiel hängt völlig frei in der Vegetation. Die überwintern dort und sobald es im Frühling wieder warm wird und die Sonne herauskommt, kommen auch die Falter sofort raus. Und wenn dann die ersten Blüten da sind, dann sieht man sie auch sofort an den Blüten.
Dr. Wolfgang Nessig ist der Fachmann für Schmetterlinge am Forschungsinstitut Senckenberg in Frankfurt. Er kann auch erklären, wieso zarte Insekten frostige Temperaturen überstehen. In ihrem Blut, der Hämolymphe, reichern sie eine Art Frostschutzmittel an. Das sind spezielle Zucker oder andere chemische Substanzen,
die das Blut so schwer gefrierbar machen, dass nur winzig kleine Eiskristalle entstehen und keine großen Kristalle, die die inneren Organe zerstören. Mit diesem Frostschutzmittel in der Hämolymphe können die also problemlos den Winter überstehen, bis minus 30 Grad überhaupt kein Problem.
Wenn sich der März warm und sonnig zeigt, werden die Falter wieder munter. Manchmal auch schon im Februar. Im Garten von Ute Schmidt flattert dann mal ein kleiner Fuchs vorbei, orange-rot mit schwarzen Flecken und kleinen hellblauen Tupfen am Rand der Flügel.
Oder der Zitronenfalter im Frühjahr, wo es so warm ist, dass er da mal plötzlich auftaucht. Da passe ich auf. Es macht einfach Spaß.
Der Kuckuck, bekannt als Vogel, der seine Eier in fremde Nester legt, steht ebenfalls auf der Beobachtungsliste. Im Winter lebt er südlich des Äquators. Erst gegen Ende April kommt er zurück. Seine Rufe sind unverwechselbar. Doch mittlerweile ist der Kuckuck hierzulande ein recht rarer Vogel geworden. Wolfgang Schmidt.
Da wird ja auch drüber philosophiert, weil er so ein Spätheimkehrer ist, dass er also nicht mehr so gut synchron ist mit seinen Vogelarten, die er als Parasit praktisch benutzt. Aber es kann auch andere Gründe haben. Es kann also Gründe haben, die im Winterquartier liegen mit den Veränderungen der Lebensräume dort. Auch hier haben sich natürlich die Lebensräume für den Kuckuck verändert. Und ich habe den Eindruck, dass es also jetzt nur noch sehr wenige einzelne Brutpaare vom Kuckuck hier gibt, im Gegensatz zu früher, wo er so sehr häufig war.
Damals hat man nicht weit gehen müssen, um einen Kuckuck zu hören oder auch zu sehen.
Ja, ja. Also ich weiß noch, wie wir hier Mitte der 70er Jahre hingezogen sind, dass einmal da auf der benachbarten Wiese oder Weide ein Jungkuckuck auf dem Zaun saß und von Bachstelzen gefüttert wurde. Und wie gesagt, heute ist es so, dass wir vom Haus aus praktisch gar keinen Kuckuck mehr hören und ich dann im Ende April oder Anfang Mai sage, ich habe heute den ersten Kuckuck gehört. Und das ist fast nur noch dort drüben rüber, weil da grenzt dann anschließend Landershausen auch mit ein bisschen Feuchtwiesenbereichen, Schilfröhrichte, dort ist er noch zu Hause.
Vielleicht legt er seine Eier da dem Teichrohrsänger ins Nest oder dem Sumpfrohrsänger. Beide überwintern ebenfalls südlich der Sahara und kommen erst spät zurück nach Mitteleuropa. Rotkehlchen gehören eigentlich auch zu den Vögeln, die ein Kuckucksei akzeptieren. Im Herbst wandern die Rotkehlchen allerdings nicht sonderlich weit nach Süden. Und immer mehr bleiben gleich hier in ihrem Brutgebiet. Wenn das Wetter mitspielt, können solche sesshaften Vögel schon ganz früh anfangen zu brüten. Dann hat der Kuckuck das Nachsehen, weil er zu spät kommt. Vielleicht ruft er deshalb nicht mehr aus dem Wald. Wie dem auch sei, Richtung Wald geht es zügig bergauf. Wolfgang Schmidt deutet auf eine Buche, die dort oben wächst. Im Jahr 2014 ist sie so früh grün geworden wie noch nie zuvor.
Da fließt die Kaltluft immer ab. Und da ist eine sehr hohe Sonneneinstrahlung, aber es gibt natürlich auch diese genetischen Typen, die ganz früh austreiben. Dieses Jahr war es das erste Mal im Frühjahr, dass wir schon Ende März eine Buche hatten, die schon Blätter ausgetrieben hat.
Ute Schmidt erinnert sich ebenfalls. Das genaue Datum sucht sie noch einmal heraus.
In meiner Kindheit war es am Tag des 1. Mai, dass man im Wald schon die ersten grünen Blätter sah. Aber dieses hier ist 29.3. Das ist ein Monat eher.
Also sonst, der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Ja, das ist schon lange vorbei. Also die letzten 3 Jahrzehnte war es so, dass wir häufig Mitte April hier schon vollen Austrieb hatten und dass zum 1. Mai der Wald eigentlich voll grün war. Im Frühjahr ist es ziemlich eindeutig, dass wir in den letzten 3 Jahrzehnten eine zunehmende Verfrühung haben.
Bergauf kommt man leicht ein bisschen außer Atem und wir sind immer noch nicht oben am Wald. Wie in anderen Wäldern werden die Bäume nicht nur früher grün als vor einigen Jahrzehnten, sie wachsen auch schneller.
Und das wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass die Zahl der Tage mit mehr als 10 Grad, also das, was man in der forstlichen Produktionskunde als Vegetationszeit betrachtet, wo also Bäume voll photosynthetisch aktiv sind, zugenommen hat. Aber es hat seit den 60er Jahren auch die CO2-Konzentration von etwa 330 ppm CO2 auf 390 zugenommen. Auch ein produktivitätssteigernder Faktor. Und die Stickstoffeinträge haben sich auch deutlich erhöht. Also eigentlich alles Punkte, die dem Wald in die Karten spielen. Und dementsprechend ist also auch die Produktivität der Wälder deutlich stärker angestiegen, als man das früher je vermutet hätte.
Derzeit wächst also erfreulich viel Holz in den Wäldern. Was aber nicht heißt, dass alle Bäume rundum gesund sind. Eschen zum Beispiel werden seit einigen Jahren von einer Pilzkrankheit heimgesucht. Der Pilz lässt einzelne Äste absterben und manchmal nach und nach auch den gesamten Baum. Wolfgang Schmidt deutet auf einen Baum am Wegrand.
Das ist zum Beispiel eine Esche, die jetzt sehr stark schon unter dem Triebsterben leidet. Das ist glücklicherweise nicht unsere Standardesche. Also bei der hätten wir ein großes Problem.
Denn kranke Bäume taugen eigentlich nicht für die Phänologie. Und wenn ein Baum abstirbt, muss man sich auf jeden Fall einen neuen suchen. Das kann zum Beispiel passieren, wenn eine Fichte von allzu vielen Borkenkäfern attackiert wird. Die Förster müssen sich vor allem dann Sorgen machen, wenn der Sommer heiß und trocken ist. Dann vermehren sich die Borkenkäfer besonders rasant. Gleichzeitig leiden die Fichten unter Hitze und Wassermangel. Solches Wetter vertragen auch die Buchen schlecht. Optimal ist für sie der klassische deutsche Sommer, eher kühl mit reichlich Regen. Die Phänologie kann zeigen, wie Pflanzen auf eine Veränderung des Klimas reagieren. Langfristige Trends lassen sich allerdings nur mit entsprechend langen Beobachtungsreihen erkennen.
Genau, wir haben einige 60-jährige Reihen oder 50-jährige und sowas ist erstrebenswert, möglichst lange fortzuführen.
Und noch etwas ist Anja Engels vom Deutschen Wetterdienst wichtig. Es sollte möglichst immer derselbe Baum beobachtet werden. Bei langlebigen Bäumen wäre das im Prinzip jahrhundertelang möglich. Oben am Waldrand angekommen, zeigt Professor Wolfgang Schmidt so einen Baum.
Jetzt stehen wir hier vor unserer Standardeiche. Das ist also eine ausgewachsene Stieleiche. Wir hoffen, dass sie noch viele Jahre hier uns überlebt. Und bei dieser Stieleiche ist eben im Frühjahr der Austrieb zu beobachten. Im Spätsommer dann, ob also Früchte vorhanden sind. Und dann muss beobachtet werden, wie ist die Blattverfärbung. Und dann kommt noch der herbstliche Laubfall bei der Stieleiche, der in aller Regel also nach der Buche erfolgt. Also die Eichen halten in der Regel die Blätter länger als die Buche. Aber das kann auch durch ein Frostereignis, einen frühen Schneefall oder einen Sturm ganz durcheinandergewirbelt werden.
Wenn die Eiche die Hälfte ihrer Blätter verloren hat, dann beginnt der Winter im phänologischen Kalender. In den Knospen stecken dann aber schon die neuen Blätter für den nächsten Frühling. Doch wer weiß, mit welchem Klima diese Eiche in 100 Jahren zurechtkommen muss und ob sie auch dann im Frühling wieder grün wird.